Gleich geht es los mit der neuesten Episode Rausgehört. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison geht wieder los. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations deutschlandweit. Auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de/freiluft und komm kostenlos vorbei.
Rausgehört.
In den Karpaten gibt es ja alle großen Raubtiere noch, die auch mal bei uns heimisch waren. Luchse, Bären, Wölfe. Wölfe gibt es ja inzwischen mancherorts bei uns auch wieder. Aber in Rumänien oder überhaupt in den Karpaten waren die nie ausgestorben. Und ich hatte also auch durchaus Begegnungen mit Wölfen und Bären. Da hatte ich überhaupt keine Angst, weil ich weiß, die meiden den Menschen und sind im Zweifelsfall sofort weg, wenn die einen Menschen wahrnehmen.
Sein Sehnsuchtsort ist der Wald. Man könnte auch sagen, der Autor und Abenteurer, der heute bei mir zu Gast ist, ist Botschafter der Blätter und Bäume. Aber nicht nur das. Gerald Klamer ist auch erfolgreicher Autor und gelernter Förster. Wer, wie er, den Wald liebt, der erlebt nicht nur die schöne grüne Seite, die frische Luft und die Tierwelt, sondern leider auch den Klimawandel und das Waldsterben. Wir haben also viel zu besprechen heute. Ich möchte von Gerald wissen, was für ihn das Magische im Grünen ist, was er auf seinen zahlreichen Wanderungen durch Deutschland oder die Karpaten alles erlebt hat und was jeder von uns für einen gesunden Wald tun kann. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Du und der Wald, was würdest du sagen, diese Beziehung in wenigen Worten, wie kann man die zusammenfassen?
Naja, wie so vieles kommt das sicher auch aus der Kindheit. Ich bin in einem ganz kleinen Dorf in Niedersachsen aufgewachsen, so 500 Einwohner, und mein erster Spielplatz war eigentlich der Wald. Buden bauen, auch ganz viel Tiere beobachten schon. Ich bin auch immer sehr viel alleine in den Wald gegangen, und ja, irgendwann, als ich dann älter wurde, hat sich dann mein Aktionsradius natürlich auch entsprechend erweitert. Und als es dann an die Berufswahl ging, gab es für mich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine war Förster. Naja, und der zweite Berufswunsch wäre Reiseschriftsteller geworden. Den habe ich dann natürlich erstmal ein bisschen zurückgestellt und habe dann ja auch 25 Jahre als Förster im Wald gearbeitet.
Also wir können sagen, der Wald, ganz viel Abenteuer, eine Reise durch die Nationalparks hier in Deutschland bis in die Karpaten, jetzt im Podcast.
Rausgehört.
Ja, bei dem Begriff Wald. Ich denke, bei diesem Wort hat jede und jeder von uns ganz viele Assoziationen erstmal im Kopf. Also bei mir ist es so, ich denke dann beim Thema Wald sofort an frische Luft, an lange Spaziergänge, auch an Kopf freikriegen. Was denkst du, wenn du das Wort Wald hörst?
Wohlfühlen. Also es gibt eigentlich keinen Ort, an dem ich mich wohler fühle, auch nachts beim Schlafen, als irgendwo draußen im Wald. Und auch bei meinen Vorträgen zeichne ich manchmal so ein Bild, nämlich auf der Deutschlandwanderung, wenn das Wetter schön war, so nach absolvierter 30-Kilometer-Etappe, habe ich dann gerne auf dem Rücken einfach nur auf meiner Isomatte gelegen und in die Baumkronen geschaut. Und gerade so im April, wenn dann das Laub frisch da ist, hat das für mich so ein ganz tiefes Gefühl der Verbundenheit auch mit dem Wald ergeben. Und wie gesagt, für mich ist es einfach das Wohlfühlen, das ist der Ort, wo es mir am besten geht.
Ja, der Wald ist ja auch ganz viel mehr als nur ein Ort für Abenteuer. Er ist zum Beispiel auch Holzlieferant, er ist eben Lebensraum, er ist auch richtig wichtig für gutes Klima. Was denkst du so insgesamt, bevor wir uns in dein Deutschland-Abenteuer als erstes stürzen, machen sich die Menschen, machen wir uns alle genug Gedanken zum Wald oder ist er einfach da?
Naja, ich glaube, seit 2018 haben doch viele Menschen gemerkt, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. 2018 hat ja eine dreijährige Dürre in Deutschland begonnen, wie wir sie so noch nie hatten. Und da sind ja auch die Wälder, hauptsächlich die Fichtenwälder in Deutschland, auf Hunderttausenden von Hektar abgestorben. Und selbst Leute, die bis dahin überhaupt noch nichts mit dem Wald zu tun haben, wenn die Autobahn lang gefahren sind zum Beispiel, da ist es eigentlich fast jedem ins Auge gestochen, dass sich da auch in unseren Wäldern erheblich was verändert. Und das hat natürlich bewirkt, dass das Thema Wald auch, denke ich, mehr in der Öffentlichkeit angekommen ist. Wir hatten glücklicherweise jetzt auch 2021, als ich durch Deutschland gewandert bin, war es ja feuchter und kühler. Eine richtige Erholungspause für einen Wald. Aber Entwarnung ist da natürlich trotzdem nicht zu geben. Ja, ich glaube schon, gerade für uns Deutsche hat der Wald eine große Bedeutung. Aber die könnte durchaus noch zunehmen.
Du hast es ja gerade schon gesagt, du hast richtig den Job des Försters gelernt, eben auch dort gearbeitet, viele Jahre, Jahrzehnte eben in Hessen. Ich glaube, das ist ein sehr spannender, auch vielseitiger Job. Nehmen uns doch kurz vielleicht nochmal mit in diese Zeit. Also was war für dich bei dieser Arbeit als Förster besonders schön, was vielleicht aber auch besonders tragisch, traurig, was ist so alles passiert auch im Wald über die Jahre?
Naja, das Schöne am Försterberuf ist, dass man, wie gesagt, viel draußen ist. Das gilt auch heute noch so. Und man arbeitet halt im direkten Kontakt mit dem Wald. Also was mir immer besonders viel Spaß gemacht hat, ist das Auszeichnen. Das heißt also das Vorbereiten eines Waldes für den Holzeinschlag, so ganz lapidar gesagt. Aber die Bäume auszuwählen, die dann gefällt werden sollen, da muss man so viele verschiedene Faktoren berücksichtigen. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, aber die auch Kreativität beinhaltet. Und man ist draußen, man bewegt sich dabei, also eigentlich ziemlich perfekt. Es hat natürlich auch immer Sachen gegeben, die mich gestört haben, und zwar zunehmend. Zum Beispiel die zunehmende Befahrung der Waldböden. Heutzutage wird ja ein großer Teil der Holzernte nicht mehr mit der Motorsäge durchgeführt, sondern mit großen Erntemaschinen, den Harvestern oder Vollerntern auch. Die greifen mit ihrem großen Arm maximal 10 Meter weit, damit die an jeden Baum rankommen können. Muss man also alle 20 Meter einen 4 Meter breiten Streifen, also einen unbefestigten Fahrweg praktisch haben. Aha. Und diese Maschinen, die sind 10 bis 70 Tonnen schwer. Das sind also richtige Ungetüme. Der Waldboden wird von denen sehr stark verdichtet. Und so ein verdichteter Waldboden kann je nach Bodenart gar nicht mehr das Wasser richtig gut speichern. Das ganze Bodenleben wird in Mitleidenschaft gezogen. Wir sehen das oft nicht richtig, weil das spielt sich ja unter unseren Füßen ab. Aber da passiert unheimlich viel. Und das war mir auch klar. Das habe ich schon Anfang der 90er Jahre im Studium gelernt. Aber das hat trotzdem immer mehr zugenommen, einfach weil die Holzernte billiger ist. Man will das möglichst effektiv machen. Aber die Effektivität ist halt nur die eine Seite in der Forstwirtschaft im Wald. Die andere ist, dass wir mit einem Ökosystem arbeiten. Und das muss natürlich die absolute Priorität sein, dieses Ökosystem nicht mehr als unbedingt nötig zu beeinträchtigen. Und da hat es meiner Meinung nach eine ganze Menge Entwicklung gegeben in den letzten Jahrzehnten in Deutschland, die überhaupt nicht gut sind. Und das war auch einer der Gründe dafür, dass ich dann 2021 den Försterberuf an den Nagel gehangen habe. Und dann habe ich ja mehr auf einer 6000 Kilometer langen Wanderung durch Deutschland mal von den Wäldern überall in Deutschland auch ein Bild gemacht.
Ja, du kanntest dich schon gut aus im Wald, hast es vielleicht dann doch eher auch beruflich gesehen während deiner Jahre als Förster. Dann bist du ja so ein bisschen gewechselt auf die Seite des Wanderers, des Abenteurers, der es vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen sieht. Ich bin mir auch manchmal gar nicht so sicher, wenn man so durch den Wald streift, vielleicht auch mal den Weg verlässt, ist man dann noch ein Freund des Försters oder wie weit darf man sich in den Wald als normaler Mensch reintrauen, ohne dass der Förster sagt, stopp, das ist hier mein Gebiet? Das frage ich mich immer.
Das sagt der Förster überhaupt nicht, denn glücklicherweise haben wir in Deutschland ja Waldgesetze, die das Betreten des Waldes auch außerhalb von Wegen eigentlich überall erlauben. Es gibt ein paar Ausnahmen, also da, wo gerade Holz eingeschlagen wird, ist das natürlich aus Sicherheitsgründen eingeschränkt, auch auf frisch gepflanzten Kulturen. Aber ansonsten haben wir schon eine ziemlich große Freiheit im Wald. In Naturschutzgebieten und Nationalparks sieht das allerdings auch zum Teil ein bisschen anders aus. Aber auf dem großen Teil der Fläche gibt es da schon eine große Freiheit, was das Betreten angeht. Ich habe es selber allerdings auch schon häufiger erlebt, dass nicht Förster einen dann auf den Weg zurückverweisen, sondern in der Regel sind das Jäger. Und die aber meistens eigentlich einem privaten Hobby nachgehen. Das sind also nicht die Förster, die eigentlich für den Wald zuständig sind. Und Ja, das geschieht normalerweise auf keiner Grundlage. Wie gesagt, gesetzlich haben wir ein freies Waldbetretungsrecht.
Was ja auch gut zu wissen ist für dich, ganz persönlich als Abenteurer. Du wusstest also, als du deinen Rucksack gepackt hast für dein Deutschland-Abenteuer, für die Deutschland-Wanderung, was deine Rechte sind, was du im Wald darfst, wo du übernachten darfst, wie das alles umsetzbar ist. Und trotzdem so eine 6000 Kilometer Wanderung, die es ja am Ende war, vor allem durch die Nationalparks, das muss man erstmal planen. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Das klingt ja so ein bisschen wie damals der Rüdiger Neberg, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Also in meine Ansätzen.
Wanderung. Na komm. Meine Wanderung hatte mit Survival überhaupt nichts zu tun. Also ich habe mich tatsächlich in der Regel aus Supermärkten verpflegt. Wobei so ab Ostern, da waren die ersten Bärlauchblätter da und dann natürlich Richtung Sommer auch zunehmend Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren und so weiter. Aber in erster Linie aus dem Supermarkt. Und meine Wanderung war von vornherein nicht nur so als reines Abenteuer für mich angesagt, sondern als großes Projekt. Ich wollte vor allen Dingen ein aktuelles Bild zeichnen, wie sieht es denn um unsere Wälder tatsächlich aus. Und dafür habe ich unterwegs ganz viele Gesprächspartner getroffen, Försterinnen, Förster, Wissenschaftler, Aktivistinnen und so weiter und so fort. Und diese Termine habe ich vorbereitet, indem ich ganz viele Leute schon vor Beginn der Wanderung per E-Mail angeschrieben hatte, manchmal auch mehrfach. Und so ein bisschen hat sich meine Route auch dann entlang meiner Gesprächspartner ergeben.
Cool.
Das war natürlich schon relativ aufwendig, das zu machen.
Aha.
Und das war ein Standbein davon. Das andere war, ich hatte es von vornherein auch als Medienprojekt angelegt. Ich wollte also möglichst viel Aufmerksamkeit erzielen. Und dementsprechend hatte ich natürlich auch mit vielen Medien, egal ob Fernsehen, Radio, Presse, Kontakt aufgenommen und auch jede Menge Termine schon während der Wanderung gehabt. Und das war also so ein bisschen was Umfassendes. Und letzten Endes ist daraus ja dann auch mein Buch Der Waldwanderer entstanden.
Ja, und vor allem wir profitieren alle bei tollen Vorträgen, die du hältst in den Globetrotter-Stores, wo es um den Wald geht. Wie ist denn das, was du so unterwegs erlebt hast, zu beschreiben? Ich meine, du warst schon Waldprofi. Der Wald an sich, konnte der dich noch überraschen?
Ja, durchaus. Also ich wusste zwar schon viel über den Wald, aber Deutschlands Wälder sind sehr vielfältig. Und ein Wald im Alpenvorland ist nicht dasselbe wie ein Wald auf Rügen. Das war so ungefähr meine Nord-Süd-Ausdehnung. Ich habe da also auch für mich sehr viel Neues kennengelernt und schöne Wälder, von denen man gar nicht so ahnt, dass wir sowas auch in Deutschland haben.
Also, komm, sag mal, welche? Welche haben dich besonders geflasht im Nachhinein?
Ja, die Heiligen Hallen in Mecklenburg-Vorpommern an der Grenze zu Brandenburg.
Aha.
Was für ein schöner Name. Die sind schon 1850 von dem damaligen Großherzog Georg aus der Nutzung genommen worden. Ist zwar ein kleiner Wald, nur so 16 Hektar, aber die Buchen, die da stehen, die sind in der Zeit des 30-jährigen Krieges hochgewachsen. Der war ja von 1618 bis 48. Die sind also über 360 Jahre alt. Und viele von den Bäumen sind jetzt auch schon von Pilzen überwuchert. Es gibt sehr viel Totholz und man sieht da auch Pilze, die man woanders im Wirtschaftswald überhaupt nicht sieht. Also das war schon einer der beeindruckendsten Wälder. Ein anderer Wald, der für mich sehr schön war, war der Hainich in Thüringen. Ein Teil davon ist auch Nationalpark, schon seit 1997. Und der Hainich ist das größte geschlossene Laubwaldgebiet in Deutschland. Und als ich darauf zugelaufen bin, da sieht man so einen großen dunkelgrünen Block vor sich. Das war so ein Tag, wo es 13 Stunden Dauerregen gab. Und als ich dann in den Wald eingetaucht bin, hatte ich schon fast ein bisschen das Gefühl, ich bin hier im Dschungel. So nass war es, so gedampft hat das. Und besonders interessant ist da ein Teil, der schon seit 50 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wird. Immerhin auf 600 Hektar Fläche. Und ich habe mich dort mit dem Nationalparkleiter getroffen. Der hat mir so ein paar Kennzahlen im Vergleich zu einem Urwald in den Karpaten gegeben. Und da ist der Hainich gar nicht mehr so weit von entfernt. So Sachen, was Zahl der wirklich dicken Bäume, also über einen Meter Durchmesser angeht, Totholzmenge und so weiter und so fort. Also auch ein ehemals bewirtschafteter Wald kann sich in relativ kurzer Zeit wieder zu einem Urwald zurückverwandeln. Bis er natürlich dann ein richtiger Urwald geworden ist, dauert das nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte. Aber ja, schon sehr spannende, interessante Entwicklung.
sag mal so, unterwegs, abgesehen von den verabredeten Treffen, zum Beispiel mit Klimaschützern oder Waldexperten, was hast du sonst noch so an Leben im Wald erlebt? Ich meine jetzt nicht nur Tiere, vielleicht auch menschliche Begegnungen. Wie viel ist denn los im Wald, so tagsüber und nachts und so zwischendurch?
Ja, ich war eigentlich erstaunt, dass ich relativ wenig Leute getroffen habe. Auch Wanderer, also richtige Wanderer, die über mehrere Tage unterwegs sind, im Gegensatz zu Spaziergängern. Das hat schon ein paar Wochen gedauert, bis ich dann die ersten tatsächlich getroffen habe im Hunsrück. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Natürlich gibt es einzelne Orte, also so Brennpunkte, wo viel los ist. Zum Beispiel die Lorelei am Rhein habe ich da in Erinnerung. Oder auch Teile im Schwarzwald an der Schwarzwaldhochstraße. Aber so auf der großen Fläche ist gar nicht so furchtbar viel im Wald los. Und ich hatte auch im Internet Menschen angeboten, mich zu begleiten. Das haben auch einige gemacht. Das war am Anfang relativ schwierig. 2021 war ja noch Corona. Aber einige Leute waren auch mit mir unterwegs. Und eine war eine richtig passionierte Wanderin, die war sogar 2 Tage mit dabei. Also solche Begegnungen hat es durchaus auch gegeben.
Und wie darf ich mir das Wandertempo vorstellen? Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich einen Podcast höre, dann höre ich den nicht mit normalen Ohren eines Hörers oder einer Hörerin. Und bei dir kann ich mir vorstellen, wenn du durch den Wald gehst, dann guckst du jetzt nicht nur, wie schön die Natur ist oder wo die Sonne gerade mal durchkommt, da kann man ein schönes Foto machen, so denkt ja vielleicht eher der Abenteurer. Du guckst ja, wo ist Totholz, wie dick sind die Baumstämme, wie riecht es hier, wie ist die Beschaffenheit des Bodens. Macht das überhaupt Spaß, mit dir durch den Wald zu laufen gemeinsam?
Ich glaube, das macht sehr großen Spaß.
Sehr gut.
Weil ich glaube, den Blick, den man persönlich auf den Wald hat, der kann sich doch noch ein bisschen dadurch verändern, wenn man mit jemand unterwegs ist, ja, der das jahrzehntelang beruflich gemacht hat und dann vielleicht doch noch ein paar Sachen weiß und auch zeigen kann, die man so als Waldspaziergänger eigentlich nicht mitkriegt. Mhm. Also ich glaube, für viele Leute ist das durchaus interessant gewesen. Ja, und was das Tempo angeht, ja, ich bin 30 Kilometer am Tag durchschnittlich gelaufen.
Boah, das ist viel.
Ja, ich wollte ja schon vom ausgehenden Winter bis in späten Herbst in 9 Monaten dann auch durchkommen. Aber so viel ist es denn doch nicht, weil die ganzen Tage, wo ich Begegnungen hatte, da bin ich natürlich nicht so viel gelaufen. Und ich habe mir sehr viel Zeit auch genommen zum Fotografieren, für Beobachtungen und so weiter und so fort. Aber ich bin jeden Tag sehr lange gelaufen. Also im Prinzip von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und wenn man so viele Stunden unterwegs ist, dann schafft man natürlich auch relativ viele Kilometer, ohne so furchtbar schnell zu laufen.
Wie klingt der Wald denn in der Nacht? Man wird ja groß mit diesen Geschichten, geh nicht in den Wald, da sind die Räuber drin. Ich denke, vor Räubern hast du jetzt zum Beispiel keine Angst. Aber nachts, da knackt es ja, da ist mal ein Uhu, da ist es knalledunkel. Ja? Es ist schon auch manchmal ein bisschen gruselig nachts im Wald, oder?
Für Leute, die das noch nicht gemacht haben, mit Sicherheit. Ich habe mal für so ein Kindermagazin Pur Plus, war ich mal 2 Tage mit dem Moderator und dem Fernsehteam im Bayerischen Wald unterwegs. Und der hatte sich auch vorgenommen, so richtig live und authentisch mit mir unter freiem Himmel zu schlafen. Ja. Und die Kameraleute waren dann ins Hotel und nur die Redakteurin und der Moderator Erik war mit mir da geblieben. Und es war eigentlich eine perfekte Nacht dafür. Also ziemlich warm, windstill, mild. Ja, eine Woche vorher wäre es noch gar nicht so gewesen, aber das passte eigentlich perfekt. Nichtsdestotrotz haben die beiden sehr schlecht geschlafen, weil, wie du sagst, die Geräusche im Wald sind natürlich ungewohnt und unser Nervensystem sagt dann also immer, ja, was spielt sich da ab? Ist das unheimlich hier? Ist da vielleicht eine Bedrohung unterwegs? Aber wenn man, wie ich, das schon ziemlich häufig gemacht hat, dann schläft man also im Wald durchaus sehr gut. Und was Gefahren im deutschen Wald angeht, nein, weder Wölfe noch Bären sind für Wanderer, die im Wald schlafen, gefährlich. Zecken sollte man nicht unterschätzen, aber wie du sagst, die Räuber gibt's im Wald auch nicht. Das fand ich aber
zum Glück,
das fand ich interessant. Das war nämlich in anderen Zeiten durchaus anders. Ja. Ich habe etliche Gedenkstätten gesehen, wo es hieß, ja, hier ist der Kaufmann XY 1703 erschlagen worden von Räubern auf dem Rückweg vom Markt, wo er seinen Geldbeutel voll hatte. Gott, und solche Gott. Geschichten halt, ne? Gibt's ja heute nicht Gibt's mehr. Nicht deswegen, mehr. Okay, also. Ja.
Wie schläft man denn eigentlich perfekt im Wald? Was würdest du dafür mitnehmen? Ich meine, wenn du den richtigen Waldboden findest, ist er ja schon mal recht flauschig. Das ist ja so mit Moos und so bedeckt. Also da braucht man gar nicht viel mehr als einen Schlafsack, oder?
Das stimmt. Ich hatte auch nur eine ganz einfache Schaumstoff-Isomatte mit, ganz leicht. Also ich finde tatsächlich auch, aufblasbare Matten braucht man im Wald nicht unbedingt, weil, wie du sagst, der Waldboden selber ist schon eine ziemlich gute Polsterung und auch eine ganz gute Isolation. Klar muss man natürlich gucken, der Waldboden ist natürlich nicht gleichmäßig eben, wo man sich dann bettet. Ich mache auch gerne immer so ein bisschen Probeliegen, bevor ich dann endgültig meinen Schlafplatz habe, aber ja. Dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
Ach, herrlich. Ja, ach, ich finde sowieso, der Wald hat eine sehr positive Wirkung auf den Menschen. Das merkt man immer. Man muss nur eine halbe Stunde durchlaufen, dann geht es einem schon besser. Wenn man erst drin schläft, ich will gar nicht wissen, wie gut es einem dann danach geht. Vielleicht sollte ich es tatsächlich mal ausprobieren. Es gibt aber ja dann auch die traurigen Seiten, die du gerade durch deine Profi-Förster-Augen ganz besonders gut beobachten kannst. Eben das Waldsterben hast du ja schon angesprochen, dann die Borkenkäferplage. Es geht auch viel kaputt im Wald. Es muss dich ja auch traurig machen, dass du an diesem Ort, der dir so viel bedeutet, auch so viel Trauriges, Schlimmes erlebst und siehst, oder?
Ja, tatsächlich. Also am schlimmsten waren für mich Buchenwälder, die am Absterben waren. Das gibt es glücklicherweise bislang nur auf relativ kleinen Flächen in Deutschland. Wir haben bis jetzt 600.000 Hektar abgestorbene Waldfläche seit 2018 in Deutschland. Das ist also eine Fläche mehr als doppelt so groß als das Saarland. Das sind zu 95% Fichtenwälder. Aber es gibt durchaus auch ein paar stark geschädigte Buchenwälder. Und während ich mir bei den Fichten immer sagen konnte, ja, das ist eine Baumart, die eigentlich im hohen Norden zu Hause ist oder in den höheren Gebirgslagen und außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets bei uns vielerorts angebaut wurde, die Buche ist unser Baum Nummer 1 in Deutschland. 70% unserer Landesfläche, also auch da, wo jetzt Äcker, Wiesen und Ortschaften sind, wären eigentlich Buchenwald. Und wenn ich gesehen habe, dass der auch sehr stark leidet beziehungsweise am Absterben ist, das hat mir an manchen Stellen regelrecht die Tränen in die Augen getrieben, weil das hat für mich wirklich gezeigt, hier ändert sich jetzt dramatisch was. Und natürlich muss man dem auch entgegensteuern, soweit das im Wald selber möglich ist. Ein Rezept dazu ist, die Buchenbestände, die Buchenwälder möglichst dicht zu lassen, das Kronendach nicht weiter aufzulichten, weil wenn Buchenwälder Licht werden, dann kriegen die zum Beispiel Sonnenbrand auf der Rinde, wie Menschen das ja auch kriegen.
Ach, okay.
Ja, sowas gibt's bei Bäumen auch. Die Buche ist einfach eine Baumart, die den Schatten liebt und den Schutz ihrer Nachbarn braucht. Und in Zeiten wie jetzt muss man das bei der Bewirtschaftung ganz, ganz stark beachten.
Das ist alles sehr spannend und ich glaube, du bist auch mit ganz viel neuem Wissen irgendwann dann aus dem Wald wieder herausgetreten, aus dem deutschen Wald, wusstest aber, glaube ich, schon, so, bald packt mich wieder das Abenteuerfieber und du wolltest ja dann eine kleine Steigerung. Dein nächstes Projekt, und es ist auch ein Buch daraus entstanden, war ja dann Durchs wilde Herz der Karpaten.
Also wir haben in Deutschland sehr viele, sehr schöne Wälder, aber was wir nicht mehr haben, sind Urwälder. Also Wälder, die zeigen, wie ein Wald wirklich aussieht. Und da sind die Karpaten sehr interessant, weil viele Baumarten dort sind dieselben Baumarten, die auch bei uns wachsen. Also Buchen, Weißtannen, Fichten. Und der Wald bei uns würde gar nicht so viel anders aussehen als in den Karpaten. Was es in den Karpaten aber schon noch gibt, das sind großflächige Urwälder. Allein in Rumänien schätzt man, dass es dort eine Fläche zwischen 200 und 600.000 Hektar noch gibt. Diese Zahl geht so weit auseinander, weil es gibt auch Wälder, wo in der Vergangenheit einzelne Bäume schon mal rausgenommen worden sind. Also ganz leichte Eingriffe. Da ist dann halt so die Frage, lässt man das noch als echten Urwald gelten oder nicht? Und ja, wenn man sagt, wo die Struktur des Waldes kaum beeinträchtigt worden ist, das ist eigentlich schon noch ein Urwald, was auch stimmt, dann ist man also schon bei dieser größeren Fläche noch dran. Dementsprechend gibt es in Deutschland nur im Nationalpark Bayerischer Wald kleine Urwaldreste von 100 Hektar. Also das ist fast nichts, aber auch sehr schöne Wälder. Und diese Wälder wollte ich mir ganz gezielt ansehen, vor allen Dingen, weil die auch zum Weltnaturerbe, UNESCO-Weltnaturerbe der alten Buchenwälder zählen. Und wir haben in Deutschland auch 5 Waldgebiete, die in dieses Weltnaturerbe gehören. Und die habe ich alle besucht auf meiner Wanderung. Und dementsprechend war die Karpaten eigentlich eine recht logische Fortsetzung.
Eine Wanderung nach durch Osteuropa. Das geht ja schon spannend los. Ich habe dein Buch ein bisschen gelesen. Sehr cool übrigens, ist gerade rausgekommen. Du bist ja erstmal mit einem Bus die lange Fahrt angetreten bis nach Osteuropa. Ich glaube, los ging's ja in der Slowakei. Allein schon die Busfahrt dorthin war doch das erste Abenteuer, kann ich mir vorstellen.
Ja, so ein bisschen schon. Es ist zwar eine lange Busfahrt, aber letzten Endes ist man dann halt auch im Tag am Ausgangspunkt von der Wanderung. Also man muss gar nicht immer unbedingt nur fliegen. Und mich hat schon bei der Busfahrt ein bisschen überrascht. Ich bin also mit dem Fernbus gefahren, dass der Bus schon in Deutschland irgendwann von der Polizei rausgewunken wurde und jeder erstmal seinen Pass abgeben musste. Also solche Geschichten, das kannte ich bisher aus Deutschland eigentlich nicht. Ansonsten ist so eine Busfahrt natürlich schon eine gute Möglichkeit, auch möglichst umweltverträglich an den Ausgangspunkt seiner Wanderung zu kommen. Dauert schon seine Zeit. Ich war, glaube ich, 20, 24 Stunden unterwegs, bis ich wirklich am Ausgangspunkt meiner Wanderung war. Aber schön war es. Ich bin auch über Nacht unterwegs gewesen. Im Bus kann man ja auch durchaus schlafen. Und ich konnte dann gleich morgens loslaufen. Also habe dann eigentlich dadurch auch gar nicht so viel Zeit verloren.
Und ich finde das so spannend, wie du so leidenschaftlich und auch wissend über den Wald erzählst. Das ist ja über Jahrzehnte angesammeltes Wissen. Und ich glaube, es hat dich auch ein bisschen interessiert, wie dort in der Forstwirtschaft vielleicht auch Dinge anders gemacht werden als in Deutschland. Was ja zum Beispiel leider negativ ist dort. Es wird ja auch viel illegal abgeholzt, das kann man schon sagen. Auf der anderen Seite, nehmen wir doch mal das Beispiel Rumänien, wo du ja am längsten warst. Andererseits hat man dort vielleicht auch noch mehr Bewusstsein für den Wald, war so mein Eindruck beim Lesen des Buchs. Dass man dort weiß, wie wichtig die Natur ist, die Umgebung dort und dass man vielleicht auch mehr die Bäume schützt.
Also zum illegalen Holzeinschlag, der ist ja ziemlich in den Medien, auch auf verschiedenen Kanälen in Deutschland schon gewesen. Aber man muss wissen, dass das nur ein Teil des Problems in Rumänien ist. Beispielsweise ist die Firma, die Staatswälder bewirtschaftet, Romsilva, auch für den Schutz der Nationalparks zuständig. Und da war ich tatsächlich entsetzt, dass auch in Nationalparks unmittelbar neben Weltnaturerbeflächen noch Urwälder eingeschlagen werden. Das ist kein illegaler Holzeinschlag, sondern geschieht ganz regulär im Staatswald Rumäniens. Was ich aber auch in Rumänien gesehen habe, es gibt viele Menschen, die sich für den Wald einsetzen, zum Teil unter Lebensgefahr. Also ich habe da Aktivisten getroffen, auf die schon Mordanschläge verübt worden sind und mit denen fast mit geheimdienstlichen Methoden nachgestellt wird, abhören, Agentinnen ansetzen und so weiter und so fort, die ständig ihren Wohnsitz wechseln müssen. Also Sachen, die man sich im Zusammenhang mit Wald überhaupt nicht vorstellen kann. Aber gut ist, dass die zum Teil durchaus Erfolge erzielen und nicht nur durch spektakuläre Aktionen wie die Blockade von Holztransportern, sondern zum Teil auch vor Gericht. Also da geht schon einiges, aber es reicht immer noch nicht aus.
Ja, du beschreibst das in deinem Buch ja auch ganz schön. Ich hatte den Eindruck, du warst da noch so ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Deine Wanderung ging ja vom Norden bis in den Südwesten der Karpaten, also Slowakei, Polen, Rumänien waren so die Länder, die du durchwandert hast. Und trotzdem, du musstest nicht nur Angst haben oder genau aufpassen, wer dir da so im Wald begegnet. Es hätten ja welche sein können, die zum illegalen Abholzen dort sind und eben ganz sicher keinen Reporter in dem Sinne haben wollen, der da mit Kamera noch ein Foto vielleicht macht. Ich glaube, da warst du sehr vorsichtig unterwegs. Aber es gab auch andere Dinge. Zum Beispiel wurdest du öfter auch von Hunden angegriffen. Ich glaube, so kann man es durchaus sagen. Also da war richtig Action im Wald teilweise.
Ja, das stimmt. Vielleicht zunächst noch mal zur Vorsicht. Ja, ich wollte Begegnungen vermeiden, habe da zum Teil auch bewusst Bögen drum geschlagen. Ich habe das aber durchaus ein paar Mal gehabt, dass ich auf dem Weg praktisch dahin gekommen bin, wo gerade Urwaldriesen, wirkliche Riesen, 300 Jahre alt lagen, Schlepper daneben, Leute daneben. Und ich habe es dann immer so gemacht, dass ich die angelächelt habe, dass ich freundlich gegrüßt habe. Kamera hatte ich natürlich verstaut und ich habe dann nur mit dem Handy, wenn keiner geguckt hat, gerade nochmal so ein Beweisfoto gemacht. Also da bin ich schon ein bisschen vorsichtig gewesen. Als ich rumänischen Aktivisten dann erzählt habe, dass ich auch im äußersten Norden an der ukrainischen Grenze praktisch unterwegs war, im Maramuresch-Gebiet, waren die ziemlich entsetzt und erstaunt, weil das ist so ein Brennpunkt des illegalen Holzeinschlags in Rumänien, wo na, sich selbst viele Aktivisten nicht so wirklich hintrauen. Die Hunde sind ein anderes Thema. Also in den Karpaten gibt's ja alle großen Raubtiere noch, die auch mal bei uns heimisch waren. Luchse, Bären, Wölfe. Wölfe gibt's ja inzwischen mancherorts bei uns auch wieder. Aber in Rumänien oder überhaupt in den Karpaten waren die nie ausgestorben. Und ich hatte also auch durchaus Begegnungen mit Wölfen und Bären. Da hatte ich überhaupt keine Angst, weil ich weiß, die meiden den Menschen und sind im Zweifelsfall sofort weg, wenn die einen Menschen wahrnehmen. Bei den Hunden ist das ein bisschen anders. Die Hunde sind dazu da, die Schafherden vor Wölfen und Bären zu schützen. Die sind aber traditionell auch mannscharf abgerichtet worden, weil in der Vergangenheit hat halt Schafdiebstahl auch immer eine große Rolle gespielt. Dementsprechend nehmen die auch Wanderer als Bedrohung wahr. Und ja, ich dachte einmal, meine erste Begegnung mit so einer Schafherde, ich muss sagen, ich bin am 26. März ja schon losgegangen in der Slowakei, da war praktisch noch Winter, geschlossene Schneedecke, ich bin dann zum Teil auch mit Schneeschuhen unterwegs gewesen, aber irgendwann Anfang Juni ging dann die Beweidungssaison in den Bergen los und das Gras war halt schon ein bisschen gewachsen und ich habe dann die ersten Schafspuren gesehen, komme aus dem Wald raus und sehe einen Hund, denke kurz noch, ob ich mich lieber wieder in den Wald zurückziehe. Aber ich hatte auch gesehen, die Hirten sind direkt auch da und dachte, die haben ihre Hunde unter Kontrolle. Bin dann also aus dem Wald rausgetreten, ein paar Meter weitergegangen, habe die Hirten freundlich gegrüßt, die haben zurückgegrüßt. Die Hunde haben mich bemerkt, 8 Hunde, und sind dann sofort auf mich zugelaufen, haben also auch gar nicht gebellt oder so, haben mich eingekreist und ich habe mich dann praktisch um die eigene Achse gedreht mit meinen Wanderstöcken, um die zurückzuhalten. Habe dabei natürlich immer den Hirten zugerufen, dass sie ihre Hunde zurückpfeifen sollen. Die haben überhaupt nichts gemacht. Naja, und irgendwann hat mich dann einer der Hunde von hinten ins Bein gebissen. Und das haben dann die beiden Hirten auch mitgekriegt. Einer ist dann angestürmt gekommen mit einem dicken Knüppel, hatte aber selber ziemliche Probleme, die Hunde zurückzudrängen. Und naja, ich war da natürlich entsprechend wütend. Und der sprach natürlich weder Deutsch noch Englisch und ich natürlich auch kein Rumänisch. Dann sind die beiden Hirten mit ihrer Herde weitergezogen. Und ich war dann natürlich noch so halb zitternd zurückgeblieben und richtig entsetzt, voll Adrenalin. Da kamen die Hunde zurück. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und ich habe mich dann gegen Hütte gestellt, so dass ich den Rücken frei hatte. Da war eine Schäferhütte auch direkt dabei und konnte so dann die Hunde auch in Schach halten. Und irgendwann sind die dann wieder abgezogen. Aber ich wusste, die Beweidungssaison hat gerade erst begonnen. Es werden noch viele, viele weitere Begegnungen mit Schafherden und ihren Hunden folgen. Und wie wird das dann in Zukunft sein? Also das war eigentlich so der Punkt Nummer 1 auf meiner Wanderung, wo ich sehr aufpassen musste.
Wie warst du denn sonst so ausgerüstet? Du hast ja gerade schon beschrieben, los ging's mit Schneedecke, also im tiefsten Winter kann man schon sagen, es war richtig kalt. Du warst ja mehr als 3 Monate unterwegs, also irgendwann wurde es dann Frühling und auch Sommer und auch warm. Hast du dann die Ausrüstung gewechselt oder hattest du alles so dabei, dass es irgendwie schon gepasst hat zu jeder Jahreszeit?
Naja, am Anfang hatte ich gar keine Schneeschuhe dabei. Es ist auch tatsächlich so, der Klimawandel lässt grüßen, dass auch heutzutage oft schon Ende März die Berge ziemlich schneefrei sind, man auch keine Schneeschuhe braucht. Aber der Winter 22 war mal wieder ziemlich schneereich dort. Und in dem ersten Gebirgsmassiv in der Slowakei, in der Veľká Fatra, war ich dann ohne Schneeschuhe unterwegs. Das ging auch halbwegs, aber stellenweise bin ich doch sehr tief eingesackt. Und das war sehr mühsam. Und als ich dann in die Hohe Tatra bin, habe ich mir gedacht, nee, das geht so nicht, ich muss mir Schneeschuhe besorgen. Habe mir dann halt im Bergladen vor Ort, in so einem Wintersportort, Schneeschuhe gekauft. Und hatte die dann auch tatsächlich eine ganze Zeit dabei, bis es dann halt im Mai irgendwann so war, dass die Schneeschuhe nur noch Ballast war. Die habe ich dann einem Projekt geschenkt, die sich da auch sehr stark für den Naturschutz engagieren. Auch eine ganz interessante Sache. Den dicken Winterschlafsack, den ich am Anfang dabei hatte, habe ich dann tatsächlich die ganze Zeit mit mir rumgetragen, weil den wieder nach Deutschland schicken und einen leichten Schlafsack zuschicken, das wäre dann doch ein bisschen aufwendig geworden. Ja, hat natürlich ein bisschen mehr gewogen, aber war dann auch nicht so furchtbar schlimm.
Du hast auch einen Hobokocher dabei, habe ich gelesen, ne? Was kann das feine Teil?
Ein Hobokocher ist eigentlich ganz geschickt, weil der kein extra Brennstoff braucht, also keine Gaskartuschen, kein Benzin, sondern kleine Stöckchen, die man direkt vor Ort sammeln kann, verbrennt. Der hat so Löcher, durch die dann praktisch ein Kamineffekt erzielt wird. Das heißt, ein Feuer da drin brennt sehr heiß, praktisch ohne Rückstände. Und man kann halt auch mit kleinsten Ästchen ganz gut damit kochen.
Das ist ein super Tipp. Also ich schreibe schon parallel fleißig mit. Ich glaube, man kann da so eine schöne Packliste auch schon aus deinen Erzählungen zusammenstellen, wenn man ein ähnliches Abenteuer erleben möchte. Ansonsten, Flora, Fauna, wie ist es in den Karpaten? Du warst ja gut ausgerüstet. Also zwischendurch, wenn gerade mal keine Hunde da waren oder Unwetter, konntest du auch so ein bisschen die Umgebung genießen, die Natur einatmen gewissermaßen, in deinem Kopf abspeichern. Was bleibt so an Erinnerungen an die Natur, an die Flora und Fauna dort?
Der schönste Urwald für mich war da Semenik in Südwestrumänien. Das sind 5000 Hektar Urwald am Stück. Also das ist schon eine ziemlich große Fläche. Und das war eigentlich so der beeindruckendste Wald, den ich da gesehen habe. Nicht mal nur ein dicker Baum, sondern fast überall richtige Baumriesen, die auch mehr hundertjährig sind. Und halt auch überall Höhlen, Pilzen, ein viel vielfältigerer Wald, als man das hier gewohnt ist. Eine ganz fantastische Begegnung war ein Wolf in der Slowakei. Früh morgens war ich da unterwegs, das Laub war gefroren und da hörte ich es rascheln. Ich dachte, ja, da ist irgendwo ein Reh oder so. Dann kam ein Wolf an mir vorbei, den ich aber nur ziemlich kurz schemenhaft gesehen habe. Aber es war klar, das ist ein Wolf. Ich bin dann ein Stückchen weitergegangen, habe meinen Rucksack abgenommen, um so einen Urwaldriesen zu fotografieren. Und während ich da stand, ich glaube, ich wollte mein Stativ auch aufbauen und so, hörte ich es wieder trappeln im Laub. Und da kam ein riesiger Wolf, ich habe also schon öfter mal auch wilde Wölfe gesehen, auf mich zugezogen. Und der hatte mich noch nicht bemerkt und lief schnurstracks auf mich zu, bis auf ungefähr 40 Meter. Okay. Und dann hat er doch was gemerkt und ist dann natürlich abgedreht. Und Bärenbegegnung, auch toll. Wobei die erste Begegnung war für mich dann völlig unerwartet. Da war ich nämlich im Hügelland in Siebenbürgen unterwegs. Also gar nicht mehr so in den dichten Waldbergen, wo ich gar nicht mit einem Bär gerechnet hatte. Und dann ist doch ein junger Bär aus dem Wald rausgezogen am helllichten Tag und praktisch auf einer Wiese an mir vorbeigezogen, ohne mich zu bemerken. Das war natürlich auch toll. Oder einmal bin ich einem Auerhahn begegnet und den wollte ich unbedingt fotografieren. Ich habe den richtig angepirscht mit Kamera und Teleobjektiv. Der hatte mich dann auch bemerkt, aber statt abzufliegen, ist der auf mich zugekommen und hat sich dann einen Meter vor mich hingestellt. Nee. noch im Schnee auf dem Pfad und er wollte mich dann nicht weiterlassen. Ich habe mich dann ein bisschen gefragt, sieht er mich jetzt als Auerhenne oder als Konkurrenten? Ja, irgendwann habe ich mich doch an dem vorbeigemogelt. Dann ist der hinter mir hergelaufen, hat sich manchmal hingestellt und alles gegeben. Also so richtig gebalzt. Die haben so ganz tolle Balzlaute. Hört sich so wie eine Sektflasche, die man aufmacht, zum Teil an. Also so ganz merkwürdige Geräusche. Und da hat er richtig alles gegeben. Und ich dachte, naja, das ist ein bisschen verschwendete Liebesmühe. Ich bin nun wirklich keine Auerhenne.
Vielleicht hat er sich wie so ein Waldmodel gefühlt, ein Tiermodel. Er wollte fotografiert werden, das war der Punkt.
Ja, ich glaube, nee. die sind in der Balzzeit sehr territorial und ja, der wollte einfach seinen Balzplatz verteidigen.
Ja, logisch. Sag mal, wie hast du dich unterwegs eigentlich organisiert? Also klar, in Deutschland ist ja mittlerweile relativ easy, da hast du irgend so ein Maps-App-Programm auf deinem Handy und weißt ziemlich genau, wo du bist. Aber in den Karpaten ist das da auch so einfach möglich? Kann man da vorab so die Route grob planen oder muss man schon ein bisschen auf gut Glück querwald ein loswandern?
Ja, in den Karpaten hatte ich auch die App, die ich auf meiner Deutschlandtour benutzt habe. Das hat auch recht gut funktioniert. Allerdings muss ich sagen, dass teilweise nicht alle Wege drin waren, aber auch Wege, die eigentlich da sein sollten, vor Ort überhaupt nicht vorhanden waren. Und ja, das war oft so, dass ich eine Richtung hatte, in die ich laufen wollte und dann geguckt habe, was an Wegen vorhanden war. Das war dann eine Mischung aus weglosem Laufen, Wege benutzen. Aber irgendwie bin ich dann schon immer weitergekommen. Was beim Vorwärtskommen eigentlich auch noch ganz interessant war, größtenteils sind die Urwälder, die noch erhalten geblieben sind, in sehr abgelegenen Gegenden, sprich in fast unzugänglichen Schluchten, weil man da halt einfach nie hingekommen ist, um Bäume rauszuholen. Und naja, wenn man dann die Wälder kennenlernen will, muss man halt in diese Schluchten rein. Und das ist zum Teil sehr schwierig und auch abenteuerlich und auch gar nicht so einfach. Und da hatte ich schon auch ein paar sehr interessante oder naja, auch gefährliche Erlebnisse, gerade weil zum Teil ja noch Schnee da war und die Schneedecke war aber so, dass sie nicht mehr stabil war. Einmal bin ich da eingebrochen am Hang, habe mein Bein gar nicht mehr rauskriegen können und naja, irgendwann habe ich mir da nochmal einen richtigen Ruck gegeben. Der Ruck war aber zu stark und dann bin ich dann also den Hang runtergepurzelt. Oh je. Glücklicherweise, naja, ich habe mich ein paar Mal überschlagen. Aha. Und das waren nur so etwa 20 Meter. Ich bin dann aber im Bachbett gelandet, voll dicker Felsbrocken. Ja. Und das hätte natürlich auch ins Auge gehen können.
Ja, und trotzdem, du bist heile wiedergekommen. Und ich glaube, wenn man dir so zuhört, hat man richtig Lust, den Wald auch für sich mal zu erkunden, zu erwandern. Man kann ja auch erstmal ein bisschen kleiner anfangen, hier in Deutschland, vielleicht in einem Wald um die Ecke. Und sich dann so ein bisschen weiter steigern, bis man vielleicht irgendwann auch mal in den Karpaten landet, so wie du. Was mich noch interessieren würde, so am Ende, was sind so die Tipps, die du auch gibst, zum Beispiel bei Vorträgen hin und den Globetrotter-Stores bist du ja öfter zu Gast. Und da kommen dann die Fragen, lieber Gerald, ich will auch mal den Wald erkunden. Was sollte ich beachten als Waldwanderungsanfänger?
Naja, ich habe jetzt halt ein paar von meinen Abenteuern erzählt, aber im Großen und Ganzen kann man natürlich auch sich ohne Gefahren sehr gut im Wald bewegen. Also da braucht man überhaupt keine Scheuklappen haben. Und ja, was man in Deutschland auch ganz schön machen kann, so das draußen übernachten mal ausprobieren. Auf meiner Deutschlandtour habe ich ja auch fast immer draußen geschlafen. Da hatte ich kein Zelt dabei. Zelten in Deutschland ist in den meisten Bundesländern verboten. Nach den Waldgesetzen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind da die Ausnahme. Aber wenn man das unter freiem Himmel macht oder auch ein Tarp als leichten Wetterschutz dabei hat, ist das erlaubt. Und das ist eigentlich so eine ganz gute Art und Weise, sich auch dem Übernachten im Wald mal anzunähern. Das muss ja auch nicht tagelang sein, aber so eine Nacht im Wald zu verbringen, das würde ich jedem einfach mal empfehlen.
Und man kann dir ja natürlich auch jederzeit bei Vorträgen Fragen stellen oder man liest einfach deine Bücher, zum Beispiel ja ganz neu Durchs wilde Herz der Karpaten. Da ist auch sehr viel drin, wie man im Wald unterwegs ist, wie man Abenteuer erleben kann und trotzdem auch sinnvoll den Wald erkundet. Denn ich glaube, das Thema Waldschutz, das treibt nicht nur dich um, sondern spätestens dann jeden, der es mal erlebt hat. Dieses Waldsterben, die Borkenkäfer, die Folgen des Klimawandels. Was kann man da machen, wenn man sich für den Wald engagieren möchte, auch ganz niederschwellig?
An vielen Orten in Deutschland gibt es inzwischen Waldinitiativen, die sich vor Ort auch für den Wald einsetzen. Da ist eigentlich das Wichtigste zu versuchen, Einfluss auf die Waldbewirtschaftung zu nehmen. Solche Pflanzaktionen, die sind eigentlich häufig gar nicht nötig und schaden auch mehr, als sie nutzen. Einmal, weil häufig Baumarten gepflanzt werden, die eigentlich hier gar nicht hinpassen. Aber auch, weil Bäume, die sich selber aussäen, viel besser angepasst sind. Also das ist oft ziemlich viel Aktionismus, der dabei ist. Aber was ich sagte, dieses Engagement vor Ort in solchen Waldinitiativen, das ist natürlich eine gute Sache. Wenn man sich für den Urwald in Rumänien einsetzen will, da gibt es ganz gute Initiativen. Ja, man kann das auch mit einer Spende machen.
Ich glaube, es trifft's ganz gut. Du bist der Botschafter der Blätter und Bäume. Und man kann immer viel von dir erfahren. Sehr spannend, dass du heute hier im Podcast zu Gast warst. Und ich habe so ein Gefühl, das war nicht dein letztes Abenteuer mit den Karpaten, oder? Wahrscheinlich hast du schon die nächsten Waldpläne irgendwo ausgearbeitet. Oder wie ist aktuell so der Stand?
Ja, ich bin ja nicht nur im Wald unterwegs, sondern das Thema Natur und Wildnis auf der ganzen Welt fasziniert mich ja schon seit Jahrzehnten. 2023 habe ich nämlich eine ganz interessante Tour mit meiner Freundin in den USA gemacht. Wir sind von der mexikanischen Grenze aus nach Norden gelaufen, komplett durch die Bundesstaaten Kalifornien und Nevada. Das war so eine Strecke von 2.500 Kilometern, nur in der Wüste. Also wir sind durch Death Valley gelaufen, durch die Mojave-Wüste und so weiter und so fort. Und das ist eine Wanderroute, die aber in Vergessenheit geraten ist. Der Desert Trail, den haben auch erst, ich glaube, 5 Leute gemacht. Aber das war eine der besten Wanderungen, die ich je zurückgelegt habe. Man stellt sich Wüste als langweilig vor, aber unheimlich vielfältig. Gebirgsketten da drin, ganz tolle Schluchten, sehr vielfarbig, Begegnungen mit Mustangs, natürlich auch mit Klapperschlangen und so weiter. Darüber werde ich auch einen Vortrag ausarbeiten, den ich dann vielleicht auch nochmal bei Globetrotter zeige. Und ja, in diesem Jahr habe ich mir auch wieder was ziemlich Großes vorgenommen. Und zwar will ich nach Afrika. Und zu Afrika muss ich sagen, eine meiner ersten großen Reisen hat mich schon mal von Johannesburg nach Algier geführt, also quer durch den Kontinent, wo ich halt auch damals mit Pygmäen im Regenwald des Kongo unterwegs war auf der Jagd. Ich habe Maasai begleitet und so weiter und so fort. Und daran will ich jetzt nochmal so ein bisschen anknüpfen. Das wird sicher auch eine sehr spannende Tour.
Richtig spannend. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei bei deinen ganzen Abenteuern, die du so erleben wirst, noch in Zukunft. Und jetzt erstmal auch viel Erfolg bei den Vorträgen, die du in den Globetrotter-Stores hältst zu deinem Karpaten-Abenteuer. Über das haben wir heute auch viel erfahren, auch über deine Deutschland-Wanderung. Und ich bin mir ganz sicher, bald werden wir dich, den Abenteurer, vor allem aber auch den Botschafter der Blätter und Bäume, so nenne ich dich jetzt einfach mal, wiederhören hier im Rausgehört-Podcast. Infos gibt's auch auf globetrotter.de/magazin. Vielen Dank, Gerald, für das tolle Gespräch heute hier im Rausgehört-Podcast.
Ja, vielen Dank, Joris. Mir hat's auch sehr gut gefallen.
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
Lieblingsreisen.
Bier gibt's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm.
Cheers. Dein neuer Reisepodcast.
Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und das Fühlen einschalten.
Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
Wow.
Bitte schön.
Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen.
Ja, Sie wissen ja nur gar nicht, was es am Schluss kostet.
Lieblingsreisen.
Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.
Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?